Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Heute mit Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Auch wenn die Nachrichten uns manchmal einen anderen Eindruck vermitteln, die Welt wächst immer weiter zusammen. Ablesen lässt sich das etwa an diesen Zahlen. 1,5 Millionen Paare leben in Deutschland, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Und diese Zahl steigt. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hat sie sich verdoppelt. Heißt, etwa jede siebte bei uns geschlossene Ehe ist eine binationale. Diese Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt. Am Anfang steht natürlich und hoffentlich die große Liebe, aber wenn Partner aus unterschiedlichen Kulturen stammen, dann kommen zu den vielleicht ja üblichen partnerschaftlichen Problemchen oft auch interkulturelle Hürden. Die Liebenden sprechen in mancherlei Hinsicht unterschiedliche Sprachen und das wollen wir heute in der Lebenszeit mal genauer wissen. Sind Sie auch mit einer Person aus einem anderen Land zusammen oder sind Sie vielleicht aus Liebe ins Ausland gegangen? Wie sieht Ihre binationale Partnerschaft aus? Welche Hürden haben Sie zu nehmen und was ist das Besondere an Ihrer Beziehung? Viele Fragen, über die wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen würden. Und wir, das heißt heute in der Lebenszeit auch Sidonie Fernot. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands Binationaler Familien und Partnerschaften. Der Verband versteht sich als Interessenvertretung. Er berät seit 50 Jahren Familien und Paare sowie Vertreterinnen und Vertreter der Sozial- und Bildungspolitik. Herzlich willkommen, Frau Fernot.
Guten Morgen.
Und uns zugeschaltet, ich glaube aus Gießen heute Morgen, ist Svenja Gerhardt, die sich ebenfalls im Verband engagiert und Juristin ist, sowie Familien- und Paartherapeutin im Frankfurter Raum und uns damit sozusagen mit zweifacher Expertise zur Seite steht. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Zwei Kulturen, eine Familie, binationale Partnerschaften, das sind unsere Themen heute. Und wenn Sie mitmachen möchten, dann sind Sie herzlich eingeladen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Nummer 00800 4464 4464. Das ist die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und können auch gerne da Ihre Telefonnummer hinterlassen, wenn wir Sie in die Sendung schalten dürfen. So, und wir räumen gleich zu Beginn dieser Sendung mal ein, dass wir es uns mit unserem Sendungstitel ein bisschen einfach gemacht haben. Und Sie, Frau Fernot, sind da das beste Beispiel für. Denn schon eine ganze Weile ist der Begriff binational ein bisschen überholt, weil Familien bzw. Partnerschaften multinational sind und gleich mehrere Nationen da ins Spiel kommen. Erzählen Sie doch bitte kurz, wie divers Ihre Ursprungsfamilie ist.
Genau, das stimmt. Wir hatten uns im Vorfeld kurz drüber unterhalten. An meinem Beispiel, finde ich, kann man das ganz gut deutlich machen. Ich wurde in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe einen palästinensischen Vater, meine Mutter ist Jamaikanerin. Ihr Vater beispielsweise ist Argentinier. Meine Mutter wurde in Australien geboren und ist dann später über die Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen. Ja, binational, was heißt das in dem Kontext? Es ist quasi eine globale Familie, nennen wir es so.
Ja, das klingt doch auch ganz gut. Nun ist ja immer so, dass Beziehungen, egal ob global oder binational und alle anderen auch, einen Aushandlungsprozess immer bedeuten und dass man sich so nach dem ersten Verliebtsein erstmal genauer kennenlernen muss. Aber in bi- oder sagen wir multinationalen Partnerschaften werden ja oft mindestens zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen. Es prallen vielleicht auch sehr unterschiedliche Realitäten bzw. Lebenswelten aufeinander. Dauert, Frau Fernot, vielleicht das Kennenlernen, die Kennenlernphase da manchmal auch ein bisschen länger als vielleicht üblicherweise?
Das würde ich pauschal so gar nicht sagen. Und was heißt, es gibt Aushandlungsprozesse. Also ich finde, ich kenne ganz viele deutsch-deutsche Paare, da gibt es auch sehr heftige Aushandlungsprozesse, ja, auch in der Kennenlernphase. Und da mag der kulturelle Unterschied von jemandem, der beispielsweise im Osten Deutschlands auf dem Dorf aufgewachsen ist, größer sein zu der Person, die vielleicht irgendwo im Westen Deutschlands in einer Großstadt aufgewachsen ist, als jemand, der in Istanbul in einer Stadt aufgewachsen ist und aus ähnlichen Lebensverhältnissen kommt, wie eine Person, die hier in Deutschland aufgewachsen ist. Aber natürlich gibt es auch in binationalen Paaren besondere, in binationalen Partnerschaften besondere Herausforderungen.
Was würden Sie sagen, was da mal so zwei, drei Beispiele, was da die Herausforderungen sind unter anderem?
Da sehe ich verschiedene Ebenen. Das eine können juristische Herausforderungen sein. Also die Frage, wenn man sich dann gefunden hat, die Kennenlernphase vorbei ist, man sich sicher ist, dass man zusammen leben möchte. Die Frage, Ist das überhaupt möglich, zusammen in Deutschland zu leben? Und wenn ja, wie? Das ist tatsächlich für viele der Paare, die wir im Verband beraten, eine sehr große Herausforderung. Das kann aber, wenn die Paare dann einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt gefunden haben, einen Lebensort, eine Familie gegründet haben, auch die Frage sein, wie wachsen unsere Kinder eigentlich mit verschiedenen Muttersprachen auf? Also ganz praktisch, wie setzt man das zu Hause um? Spricht man abwechselnd tageweise eine Sprache gemeinsam oder redet nur ein Partner eine Sprache? Sollen die Kinder eigentlich schon gleich mit Deutsch aufwachsen oder lernen sie später im Kindergarten, in der Schule sowieso? Also ganz lebenspraktische Fragestellungen.
Auch Frau Gerhardt, Sie kennen sicherlich viele lebenspraktische Dinge, Hürden, mit denen Paare oder auch Familien zu Ihnen kommen. Wenn ich das bedenke, dann denke ich auch, dass da viel Vermögen von Reflexion gefragt ist und wahrscheinlich auch viel Kommunikation. Auch das ja eigentlich ein grundsätzliches Ding in Partnerschaften. Reden hilft immer, oder?
Ja, das stimmt. Reden hilft immer und ist in Partnerschaften grundsätzlich notwendig. Bei binationalen Paaren ist es aus meiner Sicht so, dass gerade die Kommunikation auch die größte Möglichkeit ist, für diese Paare miteinander zu wachsen, eine gemeinsame Lebensperspektive zu entwickeln. Und es ist auch zwingend notwendig, miteinander zu reden, weil man ja eben unterschiedliche Sozialisationen mit sich bringt und das Leben erstmal aushandeln muss. Also man hat verschiedene Dinge kennengelernt, Kindererziehung, wie macht man das? Da muss man drüber sprechen, man muss über die Erfahrungen sprechen können innerhalb der Partnerschaft und muss sich austauschen, was möchte man denn vielleicht an neuen Wegen beschreiten? Denn es gibt ja nicht nur das eine oder das andere, sondern das sich finden auf einem gemeinsamen Weg. Das ist auch eine große Chance für diese Paare.
Wenn unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, dann kann das ja auch durchaus zu Missverständnissen, kommen, wenn es um die Bedeutung bestimmter Wörter geht oder vielleicht auch um Betonungen zum Beispiel. Mit welchen Dingen werden Sie da, was bekommen Sie da so mit in Ihrer Beratung konfrontiert?
Das ist ein sehr gutes Beispiel, die Sprache. Auch wenn die Partner mononational Deutsch sprechen, als Muttersprache, kommt es doch immer wieder schon vor, das wissen alle, dass man mit einem Wort unterschiedliche Kontexte meint. Das Wort hat plötzlich eine andere Bedeutung. Wenn ich als Juristin von besorgen spreche, meine ich nicht unbedingt einkaufen, sondern ich meine befürchten, Fachsprache. Wenn jetzt Paare eine gemeinsame dritte Sprache wählen, häufig ist es zunächst mal in der Kennenlernphase Englisch, dann werden Begriffe benutzt, die scheinbar meinen, das ist ein Tisch oder ein Fenster. Aber Tisch oder Fenster kann eine ganz andere Bedeutung haben. Fenster kann eine Öffnung sein. Fenster kann der andere als geschlossen ansehen. So müssen eben auch sprachliche Inhalte miteinander verhandelt werden. Und das bietet aber auch Konfliktpotenzial zunächst.
Und dann geht es wieder um das Kommunizieren und sich erklären gegenseitig. Was meine ich eigentlich damit?
Ganz genau. Ganz genau.
Ich habe eine Bekannte, die mir im Vorfeld dieser Sendung erzählt hat, die ist mit einem Spanier verheiratet, dass sich manchmal ein bisschen bei seiner Familie in ihrer Persönlichkeit ein bisschen beschnitten fühlt. Die Eltern von ihm wüssten gar nicht, wie witzig sie sein könne, weil sie es eben nicht gut genug auf Spanisch ausdrücken kann. Sind das so Dinge, auf die Paare dann auch stoßen? Also sich gegenseitig kennenlernend, aber auch die Familie, die Ursprungsfamilie, die Herkunftsfamilie kennenlernt?
Ja, das kann sicher so sein. Also gerade dieses Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, finde ich schon auch sehr bezeichnend. Man kann sich in der Regel in der Fremdsprache nicht so gut ausdrücken wie in der eigenen Muttersprache. Und Witz, was man selbst als witzig empfindet, stößt bei dem anderen vielleicht auch sehr leicht, ich will jetzt nicht sagen ein Tabu an, aber doch zumindest irgendwie hat es einen derartig anderen Kontext in der anderen Sprache, dass das auf Befremden stößt. Und die Kommunikation mit der Familie, der erweiterten Familie, des Nichtdeutschen oder anderen Partners, da ist es natürlich, man will mit dieser Familie kommunizieren und hat dann doch gewisse Probleme, sich dort verständlich zu machen. Häufig verbunden auch mit dem Wunsch geschildert der Schwiegerfamilie, wieso erlernt denn der andere nicht die eigene Sprache?
Okay, und wie wichtig ist es überhaupt, dass ich für das Verständnis mit meinem Partner, für das Gemeinsame auch dessen kulturellen Background kenne, den Hintergrund kenne und eben auch die Eltern kennengelernt habe oder kennenlernen kann, Frau Venno?
Also ich denke, dass Familie ein wichtiger und wesentlicher Teil ist der Prägung eines Menschen. Genauso übrigens auch die Sprache, der Ort, wo die Person aufgewachsen ist, sich zu Hause fühlt. Und daher ist es schon wichtig, zumindest die Offenheit zu haben, sich dort reinzudenken, sich in Gespräche zu begeben, die vielleicht auch nicht ganz einfach sind. Das hat ja dann auch viel mit Selbstreflexion zu tun, auch von eigenen Handlungslogiken und den Dingen, die einem selber wichtig sind.
Was meinen Sie, wenn Sie sagen, die nicht so ganz einfach sind? Nur damit ich weiß, wo Sie daran denken.
Naja, es können zum Beispiel, wir haben das oft, die Frage von also unsere Paare sind ganz oft ja auch genötigt, früh zu heiraten, ne, in einem sehr frühen Stadium, um zusammen sein zu können. Und in einem deutschen Kontext kenne ich es eher, das Paar organisiert seine eigene Hochzeit. Das ist etwas für sie, ja, wo sie ihre engsten Freunde einladen, ihre enge Familie einladen, ja ganz oft auch im kleineren familiären Kontext. Das mag in anderen Ländern eine andere Tradition haben, wo die Hochzeit beispielsweise von den Eltern ausgerichtet wird, wo die Eltern sich Gedanken machen, wer eingeladen wird, nämlich all die, wo sie die letzten 20, 30, 40 Jahre eben auch auf Hochzeiten waren. Und dann findet man sich wieder auf einer riesigen Feier mit 700 Personen aufwärts.
In einer Turnhalle oder ähnlichem, damit alle Platz finden zum Beispiel. Ja, genau.
Ja, aber es gibt sehr schöne Hochzeitssäle mittlerweile.
Ja. Aber wie schaffe ich es da, mein eigenes zu machen als Paar und trotzdem die Herkunftsfamilie nicht vor den Kopf zu stoßen? Denn das klingt ja genau danach, wenn ich mein eigenes durchziehen möchte, wenn das Bedürfnis da ist, es klein zu halten. Und andere auf der anderen Seite vielleicht das Bedürfnis, wir wollen aber alle, die da sind, teilhaben lassen an diesem großen Fest, an diesem tollen Ereignis.
Also es wurde schon gesagt und ich kann da sehr gut mitgehen. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun. Also sich selber erstmal bewusst zu werden, was ist einem eigentlich selbst wichtig und wo kann man da auch Abstriche machen und dann in das Gespräch zu gehen und zu schauen, dass das Paar für sich, aber auch die Familie im weitesten Sinne einen gemeinsamen Weg findet, wo sich alle wiederfinden.
Wie so ein gemeinsamer Weg aussehen könnte, das fragen wir mal bei jemandem nach, der in einer binationalen Partnerschaft lebt. Ben Bangla ist am Telefon. Ich grüße Sie. Sie sind Neuköllner, wie man hier sagt, Immi in Köln, also zugezogen. Und Sie sind der Liebe wegen hergekommen. Ihre Freundin stammt aus dem Iran. Wie haben Sie sich denn kennengelernt, Herr Bangla?
Ja, schönen guten Morgen, Frau Gebert. Wir haben uns tatsächlich über eine Online-Börse kennengelernt und sind so zusammengekommen. Das war im Januar diesen Jahres, also ist noch relativ frisch alles. Ja.
Ja, und wie haben Sie sich verständigt miteinander? Die gemeinsame Sprache ist Englisch?
Nee, ist tatsächlich Deutsch. Okay. Sie spricht, also sie ist ja erst seit 2019 hier in Deutschland, aber sie spricht bereits sehr gut Deutsch und so können wir uns dementsprechend auf Deutsch verständigen. Mhm. Englisch ist eher schwierig, das spricht sie weniger gut. Ja.
Okay, die Eltern haben Sie bereits kennengelernt. Wir hatten gerade über die Herkunftsfamilie gesprochen und vielleicht unterschiedliche Vorstellungen, wie das eigene Leben läuft und wie die Herkunftsfamilie es möchte. Haben Sie die Chance schon gehabt, die Eltern kennenzulernen?
Leider nicht. Die Eltern sind und auch die ganze andere Familie sind immer noch im Iran, in Teheran. Und ja, so aus, ich sage mal, religiösen Gründen ist es momentan nicht möglich, dass ich ihre Eltern kennenlernen darf. Also auch nicht über Videocall oder so. Ihre Geschwister habe ich alle kennengelernt, also im Videocall natürlich nur, nicht persönlich. Ja, aber leider ihre Eltern nicht, genau.
Wie neugierig sind Sie auf das, so Ihre Partnerin, das Umfeld, die Leute, mit denen Ihre Partnerin sozialisiert und groß geworden sind? Das muss ja spannend sein, so das erste Zusammentreffen. Ist ja scheinbar noch sehr frisch gewesen.
Ja, total. Also ich bin sehr neugierig und sehr interessiert. Ich habe auch glücklicherweise ein paar Freunde von ihr kennengelernt, die auch hier in Deutschland leben, die über die Universität, über das Studium oder auch aus beruflichen Gründen hierher gekommen sind, die ich dementsprechend kennengelernt habe, die auch relativ gut Deutsch sprechen, also mit denen ich mich auch gut verständigen kann. Aber das ist auch in der Tat so die größte Herausforderung zwischen uns ist in der Tat so die Sprache, das Verständigen, das ist nicht immer so leicht. Ja.
Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel für uns, haben Sie da mal eins, wo Sie sagen, oh, da haben wir uns aber komplett missverstanden?
Also so komplett missverstanden, das würde ich sagen, haben wir beide uns nie, weil wir wirklich sehr, sehr viel reden und uns sehr gut kommunizieren. Aber es gab auf jeden Fall schon so Probleme, wenn wir dann in einer größeren Runde sind und es sind vor allem ihre persischen Freunde dabei. Und ich verstehe halt so gut wie gar nichts. Ich bin selber gerade dabei, auch Persisch zu lernen. Aber es ist immer noch sehr schwierig, dann dementsprechend dem auch mit folgen zu können, ja.
Aber es ist so, dass Sie sagen, das möchte ich gerne lernen, damit ich da besser folgen kann? Oder wie ist Ihre Einstellung dazu?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte dem einen zum einen folgen können, ich möchte besser verstehen können. Meine Freundin sagt auch von sich selbst, sie würde einfach sehr gerne vieles besser ausdrücken können, ihre Gefühle besser ausdrücken können. Das ist im Deutschen halt eben dann nur begrenzt möglich und im Persischen kann sie es halt eben zu 100% machen. Und wenn ich dann halt auch ein bisschen besser Persisch kann, dann kann ich ihr dementsprechend auch da entgegenkommen und das besser verstehen.
Frau Gerhardt, das ist auch ein Feld, könnte ich mir vorstellen, was schwierig ist. Denn Emotionen überhaupt äußern zu können, benennen zu können, ist ja schon in der Muttersprache gar nicht so einfach. Das dann aber in einer Fremdsprache machen zu müssen oder das zu versuchen, ist eine mindestens doppelte Herausforderung.
Das stimmt. Zu uns kommen Paare ja, weil sie möglicherweise diese Herausforderung gerade meistern möchten. Und ein möglicher Weg ist es, dass Gefühle, die man jetzt nicht in der Fremdsprache äußern kann, zusätzlich noch in der eigenen, in der Muttersprache geäußert werden und da eben auch dann mit dem Tonfall, mit der Mimik und Gestik verbunden werden können, die einem eben die nahe ist, weil es die Muttersprache ist. Das bringt doch einiges zutage, auch wenn man die Sprache nicht versteht, weil man erfährt ja schon über die Tonlage, die Stimmung, ob das jetzt mit Ärger verbunden ist oder doch auch freudige Anteile enthält. Das nutzen doch einige Paare.
Und Knut Jessen hat uns erreicht über lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unsere Mailadresse, wenn Sie mögen, beteiligen Sie sich auch sehr gerne an dieser Sendung. Er hat uns erreicht und schreibt, ganz wichtig ist auch der Kreis von Menschen gleicher Herkunft, dass man in der Fremde seinesgleichen trifft und gemeinsame Unternehmungen hat und Feste feiert, Lieder singt, Geschichten erzählt. Das haben wir auch gerade von Herrn Wangler gehört, dass da schon die Nähe auch gesucht wird zu Menschen aus dem gleichen Kulturkreis, aus dem gleichen Land. Wie ist es da? Wie wichtig ist das, dass man Freundschaften, Beziehungen pflegt zu Paaren, denen es ähnlich geht? Frau Ferno vielleicht.
Ich weiß nicht, ob es unbedingt Paare sein müssen, aber ich weiß, dass viele Personen, die hierher gekommen sind, beispielsweise über die Familienzusammenführung, die sich hier migrantische Selbstorganisationen suchen, um nämlich genau das tun zu können, also Familienfeste feiern zu können, sich austauschen zu können, Geschichten erzählen zu können, die der andere versteht und einfach sich auch in der eigenen Herkunftssprache ausdrücken zu können. Also ich meine, diese Organisationen sind eben auch ein Stück Heimat in Deutschland.
Frau Gerhardt, wir haben aber gerade gehört auch von unserem Hörer Herrn Wangler, dass er auch durchaus das große Interesse hat und das Bemühen, sich da auch zu beteiligen und Teil dieses Kreises zu sein. Mhm. Geht es ganz vielen Partnern so?
Ich würde sagen, ja. Nicht alle, aber doch ganz viele versuchen wechselseitig die Sprache des anderen zu erlernen, um eben auch mit der Schwiegerfamilie sprechen zu können oder mit Freunden des anderen, um mehr Anteil nehmen zu können. Das ist eine wichtige Sache. Die Communities, da möchte ich auch noch einen Satz zu sagen. Communities sind sehr wichtig, gerade auch zu Beginn des Hierseins in Deutschland. Communities nehmen da schon auch einen Teil für die Paare ein, die früher vielleicht die Herkunftsfamilie innehatte. Sie vermitteln einfach auch nochmal ein besseres Standing, ein Gefühl für Heimat und Sprache, also die eigene Muttersprache zu sprechen, ist sehr wichtig. Die kann aber auch dann zu einer Herausforderung in der Paarbeziehung werden. Nämlich immer dann, wenn die Community scheinbar wichtiger zu werden droht als die Paarbeziehung.
Das heißt, das kann sich verschieben, weil man sich da so zu Hause fühlt, das Gefühl von Geborgenheit, das ist jemand, der mich versteht?
Ja. Ja, das wird immer mal wieder berichtet. Da muss also sehr gut auf die Balance geachtet werden.
Da ist wieder das Wort Reflexionsvermögen kommt mir da in den Sinn. Es erwartet also viel, dass ich mich auch empathisch in den anderen reinversetzen kann, bei beiden Paaren, was auch grundsätzlich für Beziehungen gilt, ja, im Grunde genommen, oder?
Ja.
Wir haben gerade auch noch von unserem Hörer Herrn Wangler gehört, dass er auch wichtig findet, die Familie kennenzulernen und dass der Kontakt momentan eben nur online stattfinden kann. Das ging vielen Familien sicherlich so auch in der Corona-Zeit. Was haben Sie jetzt in der Corona-Zeit erfahren, wie es da ging? Und ich bitte um eine relativ kurze Antwort, weil wir erst nach den Nachrichten dann weitermachen können. Aber Frau Gerhardt, die Corona-Zeit war eine doppelte Herausforderung, wenn es darum geht, zum Beispiel die Herkunftsfamilie kennenzulernen.
Ja, das war hinsichtlich nicht nur der anderen Familie schwierig, sondern auch in Bezug den eigenen Partner, die Partnerin wiederzusehen. Mhm. Und da ist die Kommunikation ja zu einem großen Teil zum Erliegen gekommen.
Vielen Dank erstmal bis hierhin. Die Lebenszeit. Zwei Kulturen, eine Familie, binationale Partnerschaften. Wir sprechen gleich weiter nach den Nachrichten. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 ist unsere Nummer. Willkommen zur Lebenszeit, zum zweiten Teil. Liebe kann ja überall losgehen. In einer Karaoke-Bar in Bogotá, an der Metrostation in Osaka oder vielleicht in der Jugendherberge in Pisa, der Globalisierung sei Dank. Und wenn Paare sich dann entschließen, dass Deutschland ihr Lebensmittelpunkt sein soll, dann müssen sie manchmal ordentliche Hürden nehmen, etwa wenn es um das Visum geht. Aber viele berichten auch, was es für eine Bereicherung ist, wenn Paare unterschiedlich sozialisiert sind, verschiedene Traditionen pflegen und Kulturen kennen. Zwei Kulturen, eine Familie, binationale Partnerschaften, das ist das Thema heute in der Lebenszeit. Und Sie können sich auch gerne beteiligen. Schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und erzählen Sie von Ihren Erfahrungen in einer multikulturellen Partnerschaft. Erzählen Sie uns davon aber auch gerne am Telefon direkt an 00800 4464 4464. Darüber erreichen Sie uns und können mit uns sprechen. Und per Mail hat uns Desiree Mahayan erreicht als Hörerin. Sie schreibt, sie sei Deutsche, ihr Mann ein Kanadier mit indischen Wurzeln. Und Frau Mahayan, Sie schreiben auch, was sehr wichtig ist als Diskussionspunkt für Sie, dass es sehr kompliziert sein kann, die bürokratischen Strukturen in Deutschland erstens zu verstehen und zweitens da irgendwie durchzukommen. Was ist Ihnen da so widerfahren? Was waren so die Hürden? Hallo erstmal.
Ja, guten Tag erstmal. Es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder festgestellt haben und das, obwohl mein Mann einen kanadischen Reisepass hat, also quasi diplomatisch doch auch eher höher angesiedelt ist und eine sehr gute Ausbildung hat, also IT-Ingenieur ist, der ja auch in Deutschland gebraucht wird, dass wir immer wieder festgestellt haben, dass die Kommunikation mit den Ausländerbehörden einfach sehr schwierig zu gestalten ist für Menschen, die noch nicht auf einem deutschen Niveau sind. Dass einfach die Sprachfähigkeit da ist und dass die Rückmeldungen schwierig sind, dass man aufgrund von Personalmangel, auch aufgrund von Corona einfach schwer Leute erreicht hat und wir immer wieder das Gefühl haben, er ist ja eigentlich nicht gewollt, sodass wir dann wirklich gedacht haben, okay, wir gehen lieber nach Kanada, da ist es für mich viel leichter anzukommen, als dass er hier seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlagern kann. Und das waren wirklich 1,5-2 Jahre, bis wir dann alles in die Wege geleitet bekommen haben, dass er jetzt wirklich hier gut und auch mit einer guten Sichtweise für Zukunft hier bleiben kann.
Frau Sidonie Fernou ist bei uns vom Verband Binationaler Partnerschaften und Familien. Das ist sicherlich eine Geschichte, die Sie bei Ihnen häufiger zu hören bekommen, so oder so ähnlich.
Tatsächlich, also wir hören sehr, sehr oft in den Beratungen, dass es schwierig ist, die Ansprechperson überhaupt zu erreichen. ne? Dass Familien dann immer wieder weggeschickt werden, weil noch Dinge besorgt werden müssen für die Termine, dass es in Deutschland auch sehr lange dauert, bis überhaupt Termine vergeben werden. Also im Ausland ist es ja noch viel schwieriger, ne? Also es gibt Botschaften, also gerade wenn man ein Visum benötigt für die Einreise, für die Familienzusammenführung, dass da über Monate Familien und Paare getrennt bleiben, bis der Termin überhaupt zustande kommt. Mhm. Und natürlich, also die fehlenden Sprachkenntnisse und vielleicht auch die fehlende Bereitschaft der Behörden, beispielsweise auf Englisch zu kommunizieren, ist auch eine sehr große Herausforderung für viele Paare.
Ihr Verband fordert auch schon etwas länger, dass die interkulturelle Weiterbildung in den Behörden zunehmen muss. Was würden die denn, die Mitarbeitenden dort lernen müssen?
Naja, da geht es ja auch nicht nur um Sprachkenntnisse, ne? Es geht auch um, es geht ja auch um das Thema der interkulturellen Kommunikation.
Und das heißt genau was? Damit wir vielleicht ein Beispiel bekommen von Ihnen. Was würden Sie sich da wünschen mehr?
Tatsächlich ein mehr, und ich weiß ehrlicherweise, also wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht mal, ob es etwas ist, was mit Interkulturalität zu tun hat, und ich sehe auch, wenn ich mit Behördenmitarbeitern spreche, den Druck, den es auf der anderen Seite gibt, aber ich würde mir sehr wünschen, ein mehr Zugehen auf den Einzelfall. Ja, man kann Formulare hinlegen, man kann dann runterrattern, was man sagen muss, ja, aber ein sich Zeit nehmen für das Paar, für die jeweilige Situation, eine Offenheit, sich das Ganze anzuhören und tatsächlich im Einzelfall individuell zu entscheiden, das würde ich mir sehr wünschen.
Frau Marajan, Sie haben auch geschrieben, Sie wünschten sich in Deutschland eine bessere Willkommenskultur. Wie würde das für Sie ganz konkret aussehen?
Ich kann tatsächlich sehr genau bestätigen, was Ihr Gast gerade gesagt hat, also wirklich eine Kundenorientiertheit. Also ja. Ich erlebe das immer wieder wirklich als, man ist Bittsteller. Man muss betteln und bitten und hat wirklich mit einer unglaublichen Unfreundlichkeit zum Teil zu tun. Das liegt nicht an der Institution als Ausländerbehörde generell, aber an einzelnen Mitarbeitern. Und ich glaube schon, dass wir da auf eine ganz andere Art und Weise Ausländer begrüßen können, damit Deutschland auch als Land wahrgenommen wird, in dem man sich gerne aufhalten möchte und gern herkommen möchte. Denn ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht in Deutschland leben würde, man hätte absolut kein Interesse, hierher zu kommen aufgrund all dieser Hürden und der Unfreundlichkeit, die ihm begegnet sind. Und da können wir wirklich einfach viele Dinge viel besser machen, die in anderen Ländern viel besser laufen und da eine Selbstverständlichkeit sind.
Und ja? wenn ich da einhaken darf, ich finde auch, es ist so schade, weil es ja auch einfach eine verpasste Chance ist. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es zwei Menschen, die sich zusammentun und sich überlegen, wo sie zumindest die nächsten Jahre ihres Lebens verbringen möchten, wo sie eine Familie gründen möchten, und sie entscheiden sich aktiv für Deutschland, und dass diese Chance nicht genutzt wird vom deutschen Staat, zu sagen, herzlich willkommen, kommt, wir setzen uns mal zusammen und wir schauen, wie das gemeinsam funktionieren kann. Das ist total schade. Mhm. Gerade weil wir auch diese Fachkräfte brauchen. Es ist einfach eine verpasste Chance.
Ja, Frau Marajan, Sie haben sich aber dennoch dazu entschieden, in Deutschland zu bleiben. Entschuldigung, dass ich das noch fragen möchte. Sie hatten sich jetzt doch entschieden, das zu machen, nicht nach Kanada zu gehen. Womit haben Sie das geschafft? Also viel Durchhaltevermögen, gehe ich mal stark davon aus. Worauf haben Sie noch zurückgegriffen, um das zu schaffen?
Tatsächlich, dass die Bürokratie in Kanada für mich als Ärztin noch viel schwieriger geworden wäre, nach Kanada ins Ausland zu gehen. Ich hätte meinen Abschluss nochmal komplett neu machen müssen und hätte sehr viele Prüfungen absolvieren müssen. Also es war eher das kleinere Übel, was uns dann hier in Deutschland begegnet ist, und die große Flexibilität des Arbeitgebers meines Mannes, dass er weiterhin für einen kanadischen Arbeitgeber hier in Deutschland arbeiten kann und tatsächlich da eher auf der Arbeitgeberseite viel Flexibilität vorhanden war, sodass wir dann gesagt haben, auch aufgrund der Nähe zur Familie, wir bekommen gerade ein Kind, dass das einfach für uns die leichtere Alternative war. Und ich wollte gerne noch ergänzen, tatsächlich verlieren wir ja nicht nur denjenigen, der nicht einwandern darf, sondern im Zweifel sogar auch noch denjenigen, der hier als Deutscher vielleicht ansässig war, gut ausgebildet ist. Wie gesagt, ich bin Ärztin Es war in Corona-Zeiten, dass ich gesagt habe, ich kann eigentlich nicht hierbleiben, obwohl wir doch eigentlich gerade einen Ärztemangel oder ein Gesundheitsproblem haben. Und das sollte man, glaube ich, berücksichtigen, wie viel wir an Wirtschaftsleistung, aber eben auch an sozialem Element dann für Deutschland langfristig verlieren könnten, wenn wir da nichts lernen.
Vielen Dank, Frau Marian, dass Sie das mit uns geteilt haben und von Ihrer Geschichte erzählt haben. Sie können sich auch gerne weiter beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer. lebenszeit@deutschlandfunk.de ist unsere Mailadresse. Hinterlassen Sie gerne die Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Oder Sie rufen uns direkt an 00800 4464 4464. Und zu uns gestoßen ist auch hier in der Lebenszeit Christine Roth. Sie arbeitet als systemische Beraterin und ist selbst mit einem POC, also einem People of Color, verheiratet. Sie hat ihre Masterarbeit geschrieben über eine rassismuskritische Perspektive auf die systemische Paarberatung und ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, was zum Thema beizutragen.
Alltagsrassismus haben wir jetzt noch nicht direkt angesprochen, ist aber definitiv ein Thema. Aber könnte man jetzt ja einwenden, erstmal ja nur für die oder den ausländischen Partner, Partnerin beziehungsweise der, die so verortet wird. Und dessen müssen sich aber beide bewusst sein, sagen Sie und haben Sie herausgefunden in Ihrer Arbeit. Können Sie kurz erklären, warum das so wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist?
Ja, also erstmal einen ganz wichtigen Punkt, den Sie da gerade benannt haben, nämlich, ich habe zu Liebesbeziehungen geforscht, in denen eine Partnerin weiß positioniert ist, das heißt selbst keine eigenen Rassismuserfahrungen macht und die andere Person BIPOC positioniert ist, das heißt selbst eigene Rassismuserfahrungen gemacht. BIPOC steht für Black, Indigenous und People of Color, ist eine Selbstbezeichnung, die eben die Rassismuserfahrungen markieren soll. Und jetzt ist auch ganz wichtig, dass natürlich nicht alle binationale Paare in einer solchen Liebesbeziehung leben und nicht alle Liebesbeziehungen, die so positioniert sind, sind binational. Also das nochmal so vorab. Und ich würde gerne zurückgreifen schon mal auf diese Beispiele, die gerade eben benannt wurden, nämlich die Herausforderungen, die auch zum Beispiel von außen auf die Paare zukommen. Der Umgang in den Behörden, die gerade benannt wurden. Und das ist natürlich eine Lebensrealität, die BIPOC weiß positionierte Paare ständig machen. Das ist natürlich für weiße PartnerInnen, die mit Rassismus meistens noch gar nicht so viel konfrontiert wurden in ihrem Alltag, oft eine ganz neue Erfahrung. Das heißt, viele weiße PartnerInnen fangen erst in der Beziehung mit ihren PartnerInnen an, über Rassismus zu lernen. Und das ist eine Herausforderung einmal innerhalb der Beziehung, aber auch weil natürlich von außen aus der Gesellschaft sehr viel Rassismus auch auf das Paar einwirkt.
Und was ist jetzt ganz pauschal natürlich schwierig zu beantworten, aber wenn wir es vielleicht an einem Beispiel festmachen könnten, was ist oder wäre eine angemessene oder hilfreiche Reaktion, um sich gegenseitig als Paar zu stärken gegen solcherlei Angriffe?
Ja, also viele ganz wichtige AutorInnen haben bereits herausgefunden, dass überhaupt eine Partnerin zu haben, die selbst Rassismuserfahrungen macht, einen selbst überhaupt nicht freispricht von Rassismus. Also Liebesbeziehungen sind keine rassismusfreien Räume, sondern auch in Liebesbeziehungen wirkt Rassismus. Das heißt, die weiße Partnerin ist eigentlich in der Verpflichtung, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, um eben den Rassismus, der innerhalb der Beziehung wirkt, so ein Stück weit zu dekonstruieren. Also wenn das nämlich nicht passiert, dann können Sie sich so vorstellen, die Lebensrealitäten sind sehr unterschiedlich und weiße PartnerInnen stellen dann zum Beispiel die Rassismuserfahrungen in Frage, spielen sie vielleicht auch herunter, solidarisieren sich vielleicht auch mit weißen Freundinnen oder Familienmitgliedern, die sich rassistisch verhalten haben. Und das alles, können Sie sich auch vorstellen, ist natürlich eine enorme Belastung auch für die Beziehung, wenn dann zum Beispiel nicht mehr über Rassismus gesprochen werden kann in der Beziehung, ne? Oder sie sich eben selbst rassistisch verletzend verhalten können. Auch.
An dieser Stelle würde ich gerne Svenja Gerhardt mit in die Runde zurückholen, Juristin und Familientherapeutin. Frau Gerhardt, sind das Themen, mit denen Paare auch zu Ihnen kommen und wie können die gestärkt werden, um aus so einer Situation herauszufinden und gemeinsam da wieder herauszufinden?
Ich würde das nicht auf Rassismus fokussieren. Ich würde sagen, Diskriminierungserfahrungen im Allgemeinen sind ganz oft Thema in Paarberatung. Früher oder später wird das ein Thema, wenn es um die Suche nach Wohnung geht oder einen angemessenen Arbeitsplatz, um den Umgang mit Behörden, aber auch um Nachbarschaftskonflikte. Häufig liegen da tatsächlich Vorurteile und Diskriminierungen zugrunde, die zunächst vielleicht nicht von dem anderen hier ansässigen Partner, Partnerin als solche auch gedeutet werden. Damit das besprechbar wird, suchen dann die Paare einen geschützten Rahmen bestenfalls auf. Dieser geschützte Rahmen lässt es zu, über die Gefühle, die in der jeweiligen Situation entstanden sind, also Wut, Trauer, Frustration, zu sprechen, sodass der andere, der diese Erfahrung nicht gemacht hat oder sie zumindest nicht mehr gegenwärtig hat, wieder mit ins Boot geholt werden kann. Also über die beschreibende Erzählung verbunden mit einem Gefühl entsteht für Paare die Möglichkeit, wieder miteinander ein Erleben zu schaffen. Und dieses gemeinsame Erleben über Gefühl ist dann auch ein gangbarer Weg für viele Paare.
Mhm. Frau Roth, Sie hatten uns im Vorfeld auch erzählt, dass Sie sich deshalb auch vernetzt haben und mit anderen zusammengetan haben, um so eine geschützte Räume dann auch herzustellen, ja?
Ja, genau. Also in meiner Forschungsarbeit ist auch deutlich geworden, dass es zum einen einmal Empowerment-Räume für die PartnerInnen braucht, die Rassismuserfahrungen machen. Das ist natürlich außerhalb dessen, womit ich mich jetzt beschäftige konkret. Aber dass es eben auch Räume braucht, in denen weiße PartnerInnen sich rassismuskritisch auseinandersetzen. Also nochmal schauen, wie ist meine eigene rassistische Sozialisierung? Wo verhalte ich mich vielleicht sehr unbewusst und nicht intentional natürlich dann auch rassistisch gegenüber meinem Partner, meiner Partnerin? Und wie kann ich besser verbündet handeln? Wie kann ich Rassismus besser mitdenken? Wie kann ich ja einfach noch mal mehr verstehen, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft, in der Rassismus ja ein Machtsystem ist, das uns alle betrifft, wie kann ich da Verantwortung übernehmen? Und da habe ich mich gemeinsam mit einer Freundin vernetzt. Wir haben eine Gruppe gegründet zum kritischen Weißsein in Liebesbeziehungen. Da treffen wir uns einmal im Monat und tauschen uns genau über diese Sachen aus und versuchen eben da uns ja auf einem rassismuskritischen Weg immer weiterzubilden.
Das heißt, sie tauschen sich aus und es geht darum, Erfahrungen auszutauschen, aber auch gemeinsam nachzudenken, wie kann ich helfen, wie kann ich das für mich selbst klären, aber auch für meine Partnerschaft. Und dann ist es auch wichtig, dass der Partner nicht dabei ist.
Ja, genau. Also warum ist das wichtig, dass die PartnerInnen nicht dabei sind? Die kritische Reflexion des eigenen Weißseins beinhaltet auch immer ein Stück weit eine Reproduktion von Rassismus. Und es beinhaltet auch die sogenannten weißen Emotionen, also Abwehrreaktionen. Vielleicht haben die einen oder die andere schon von weißer Zerbrechlichkeit gehört. Also das ist sozusagen das, was passiert, wenn weiße Menschen sich mit Rassismus auseinandersetzen und erstmal vielleicht ein bisschen erschüttert sind darüber, weil sie vielleicht bisher Rassismus als intentionaler Prozess begriffen wurde und da auch die moralische Identität ein Stück erschüttert ist. Und diese Emotionen, die da hochkommen, wie Abwehr, das war doch nicht rassistisch, oder Scham, das wollte ich nicht, das war gar nicht so gemeint, das kann für die POC-PartnerInnen sehr gewaltvoll sein. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, das auch in Räumen zu machen, in denen die PartnerInnen dann nicht noch zusätzlich Verletzungen erleben.
Ich würde ganz gerne noch auf den Punkt, den Sie schon genannt hatten und den wir schon mehrfach angesprochen hatten, der Umgang mit Ämtern. Frau Gerhardt, ich kenne einige binationale Paare, die davon berichtet haben, dass nur der in Deutschland geborene Part dann häufig einfach die Behördengänge erledigt, die Telefonate, die zu tun sind, aber dass dadurch eben auch so eine Art Abhängigkeit des anderen entsteht und man das selbst wahrnimmt als so eine Art Machtgefälle. Was bedeutet das genau für eine Partnerschaft, wenn so etwas entsteht?
Also eine Partnerschaft beruht ja klassisch optimalerweise darauf, dass ich zwei gleichberechtigte Personen habe, die auf gleicher Ebene miteinander sprechen können. Wenn jemand nach Deutschland kommt, hier sich nicht auskennt, die Sprache noch nicht so gut spricht, eben dann auch Kontakt zu Behörden, also zu staatlichen Autoritäten aufnehmen muss, dass der hier ansässige oder auch deutsche Teil der Partnerschaft übernimmt, dann hat dieser Teil eine gewisse Macht. Denn der hat auch die Kommunikationshoheit. Was wird gesagt? Wie wird es gesagt? Was wird vermittelt? Das kann der nicht deutsche Teil so am Anfang noch nicht. Und da entsteht eine Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit ist aber nicht nur an dieser Stelle gegeben bei vielen Paaren, sondern auch dann nochmal rechtlich hinsichtlich des Aufenthaltsrechts, aber auch hinsichtlich der Tatsache, wer verdient am Anfang das Geld in der Beziehung. Es gibt also an unterschiedlichsten Stellen bei binationalen Paaren eine mögliche Herausforderung, so eine Gleichberechtigung auf bestimmten Ebenen wieder herbeizuführen.
Ich möchte ganz gerne eine weitere Hörerin mit in die Runde nehmen. Uns hat aus Hessen erreicht Frau Chen. Ich kann lesen, Frau Chen, dass Sie aus China kommen und selbst mit einem Deutschen zusammen sind. Schönen guten Tag erstmal.
Hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag. Wie lange sind Sie schon zusammen?
Eigentlich, wir waren zusammen und seit einem Jahr sind wir dann geschieden, Gott sei Dank.
Und Sie sagen Gott sei Dank. Was ist Ihre Erfahrung? Wie war die Partnerschaft und warum ist sie auseinandergegangen? Können Sie das benennen?
Ja, tatsächlich wird eben auch über Ihre Sendung ein bisschen davon erzählt. Das geht auch um Macht von einer Seite. Also auch wir haben einfach die gleiche Ebene nicht. Ich komme aus China und ich bin hier geblieben wegen der Liebe. Aber dann wurde ich nach mehreren Jahren immer wieder gesagt, warum alle deutsche Frauen kann das und du nicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe diesen Rassismus in der Ehe ganz viel erlebt. Das ist auch, je länger wir zusammen, desto taucht dieser Rassismus-Erfahrung mehr auf. Also ich habe mich...
Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es war zu Beginn für Sie nicht so erkennbar, aber im Laufe der Beziehung hat sich das Machtgefälle noch mal deutlicher gezeigt und verändert.
Genau. Am Anfang hat man doch diese sogenannte rosa-rote Brille. Ja. Am Anfang war die Zuneigung für die Neuigkeit, für die neue Kultur oder alles so stark. Deswegen also übersieht manche Kleinigkeiten. Englisch war auch ein Zeichen. Und damals konnte ich auch gar kein Deutsch. Ich habe mich dann bemüht, Deutsch zu lernen, weil er wollte auch kein Chinesisch lernen. Und dann langsam, je mehr ich Deutsch verstehe, je mehr ich alles verstehe, dann merke ich, dass alles eigentlich nicht in Ordnung. Also er hat einfach die Macht übernommen und hat versucht, in jeglicher Sinne mich klein zu drucken. Das ist auch nur meine eigene Erfahrung. Viele meiner Freundinnen, die aus Ausländern kommen, insbesondere aus Asien, die haben die gleiche Erfahrungen.
Vielen Dank, Frau Chen, dass Sie das geschildert haben in der Sendung Lebenszeit heute. Unser Thema: zwei Kulturen, eine Familie. Und Frau Gerhardt, das ist genau das, was Sie gerade auch beschrieben hatten im Grunde genommen, ne? Das Machtgefälle und dass es sich vielleicht auch nochmal verwandeln kann im Laufe so einer Beziehung.
Genau. Also ein Machtgefälle ist angelegt über die rechtlichen Rahmenbedingungen, Einreise nach Deutschland, Abhängigkeit des Aufenthaltsrechts in Deutschland, von der ehelichen Lebensgemeinschaft, aber auch die Schwierigkeiten finanzieller Art. Da gibt es ein angelegtes Machtgefälle. Darüber hinaus aber, was Frau Chen auch gerade noch mal betont hat, kann es eben sein, dass am Anfang diese Situation des Neu-Hierseins in Deutschland in Anführungsstrichen Hilflosigkeit dazu führt, dass der andere hier in Deutschland Verortete sehr stark die Führung übernimmt. Und da kann es eben dazu kommen, dass diese Macht dann eben auch gegen den anderen verwandt wird.
Wenn ich das noch ergänzen darf.
Gerne, Frau Fono.
Ich glaube, Ja, es ist ein Machtgefälle, was es aber auch ist. Und ich finde, das dürfen wir da auch nicht außer Betracht lassen. Es ist ja auch eine Belastung für den Partner, der eben hier in Deutschland sozialisiert ist und die deutsche Sprache spricht. Ne? Das heißt, man befindet sich dann nicht nur in einer Liebesbeziehung. Die Person, die quasi in Deutschland ist und einen Partner hierher holt, der Sprache nicht mächtig ist, ist zeitgleich auch eben Integrationshelfer, ist Dolmetscher, ist Übersetzer und ist ganz oft auch die einzige Ansprechperson dieser Person hier vor Ort. Ne? Also wäre es eine Person, die auch hier sozialisiert wäre, hätte sie vielleicht innerhalb von Deutschland noch andere Personen, mit denen sie zum Beispiel Freizeitaktivitäten verbringt. Ich meine, wir haben erst über Corona gesprochen, da ist es ganz deutlich geworden, ne, wo all das weggefallen ist. Bezugspersonen durch Sport beispielsweise oder durch Integrationskurse, die belegt wurden. Ich finde, diese Belastung, die sollten wir zumindest auch einmal erwähnt haben.
Frau Roth, ich könnte mir vorstellen, dass Sie ähnliche Erfahrungen vielleicht teilen, selber gemacht haben oder vielleicht teilen, auch in Ihrem vernetzten Freundes- und Bekanntenkreis. Also, dass genau geschaut werden muss, wo stehe ich an der Stelle, wann übernehme ich hier die Führung, wann und wie kann ich auch verhindern, dass wir in so einen Machtgefälle rutschen. Ist das auch ein Thema, was Sie besprechen?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch nochmal ergänzend zu dem, was Frau Chen gerade eben erwähnt hat. Der Rassismus als Machtgefälle ist ja trotzdem, auch wenn es nicht intentional ist, bestehend in der Beziehung. Und das heißt, es geht auch darum zu schauen, wie kann sich die Person, die nicht vom Rassismus betroffen ist, bei diesen Themen auch zurücknehmen, also der anderen Person Raum geben. Und eben nach den Bedürfnissen der von Rassismus betroffenen PartnerInnen auch handeln. Mhm. Also da sozusagen ein Stück weit auch abzugeben und die Verantwortung dafür und die einfach abzusprechen mit den PartnerInnen.
Vielen Dank, Frau Roth, dass Sie mitgemacht haben, geschildert haben aus Ihrer Sicht in dieser Sendung Lebenszeit. Zwei Kulturen, eine Familie, binationale Partnerschaften heute in der Lebenszeit. Thema 00800 4464 4464. Rufen Sie gerne an, beteiligen sich, schildern Ihre Erfahrung oder Sie schreiben uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Herzlich willkommen zurück nochmal im Studio heute, Stefanie Gebert. Unsere Gesellschaft wird immer multikultureller, daran besteht gar kein Zweifel. Und immer mehr Ehen in Deutschland werden zwischen Menschen aus unterschiedlichen Nationen geschlossen. Binationale Partnerschaften, das ist unser Thema heute. Und Sie können weiterhin gerne anrufen. 00800 4464 4464. Schildern Sie uns, wie Sie die Herausforderungen einer solcher Partnerschaft meistern. Welche Traditionen und Riten leben Sie eigentlich als Paar oder als Familie? Und uns erreicht hat über lebenszeit@deutschlandfunk.de die Mailadresse einen Hörer, der mit einer Chinesin verheiratet ist und wie er schreibt, schon seit 27 Jahren und es läuft sehr gut. Und er sagt, als Deutscher muss man sich einfach dafür interessieren, aus welchem Hintergrund seine Partnerin auch stammt. Und es geht viel darum, zu fragen und zu verstehen, nach welchem Wertesystem der oder die andere lebt. Und Stefan Michalk hat uns telefonisch erreicht als Hörer aus Berlin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie sind in mehreren Partnerschaften gewesen, wo Ihre Partnerin aus einer anderen Nation stammte. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Worauf kommt es dolle an, damit es funktioniert?
Ich glaube, irgendwie eins der Erfolgsrezepte für so eine Partnerschaft ist, dass man sich für den anderen sehr, sehr stark interessiert. Vor allen Dingen, was auch eben geschildert wurde bei dem Hörer, der Ihnen geschrieben hat, dass man sich dafür interessiert, aus was für einem Kulturkreis die Person kommt und wirklich zu verstehen, wie bestimmte Handlungen irgendwie begründet sind. Weil es natürlich in einer internationalen Partnerschaft immer wieder zu Konflikten kommt, vor allen Dingen im alltäglichen Leben. Und ich denke, besonders hilfreich ist auch, wenn man quasi mal eine Zeit lang im Land des Partners gelebt hat, weil dann bekommt man eine Idee dafür, wie sich der Partner im eigenen Land fühlt.
Und dann vielleicht auch eine Idee dafür, welche Traditionen und welche Riten dort gelebt werden. Welche ist Ihnen so besonders in Erinnerung, die Sie vielleicht über die verschiedensten Beziehungen für sich entdeckt und gerettet, in Anführungszeichen, haben?
Ich glaube, eines der prägendsten Erlebnisse für mich war, dass ich habe eine vietnamesische Partnerin gehabt Und wenn man sich in den asiatischen Kulturkreis zum Beispiel begibt, dann wird man feststellen, dass das Spirituelle dort eine deutlich entscheidendere Bedeutung hat als bei uns im Kulturkreis. Wenn man so ein bisschen festgestellt, das Spirituelle hat vielleicht die Bedeutung im Asiatischen, was die Psychologie bei uns hat. Und wenn man das im ersten Moment nicht versteht, dann belächelt man das vielleicht. Und wenn man das dann, wenn man da etwas tiefer eintaucht irgendwie, dann lernt man wahnsinnig viel daraus und kann dann auch versuchen, bestimmte Dinge quasi in das eigene Verhalten und auch in das eigene Denken einzubauen.
Gibt es da eine Tradition, die Sie dann praktiziert haben oder vielleicht nach wie vor praktizieren?
Es gibt eine Tradition, eine meiner Partnerschaften ist sehr tragisch zu Ende gegangen, weil meine Partnerin verstorben ist. Und in dieser Situation habe ich festgestellt, dass mir quasi der asiatische Umgang mit Tod und Vergänglichkeit mich deutlich weitergebracht hat als unser christlich geprägter Umgang mit Sterben und Vergänglichkeit.
Was heißt das ganz konkret? Können Sie das vielleicht an einem Beispiel machen?
Ja, das heißt ganz konkret, dass man sich zum Beispiel in der vietnamesischen Kultur zwar sehr stark um die verstorbenen Angehörigen kümmert, aber letztendlich nicht ganz so stark geprägt mit dieser Trauer, mit der wir das machen, sondern Tod dort viel stärker akzeptiert ist als Bestandteil des Lebens und dann natürlich im Denken auch stärker ausgeprägt, dass das Leben quasi nur oder der Tod nur ein Teil des Lebensabschnittes ist und dort weitergeht. Und es gibt zum Beispiel Rituale, wo der Verstorbene viel stärker ins alltägliche Leben noch mit einbezogen ist als bei uns. Das heißt, in Vietnam ist es zum Beispiel so, dass man in den ersten 4 Wochen sich regelmäßig einmal die Woche trifft und gemeinsam isst und dann der verstorbenen Person dort zum Beispiel Nahrung hingestellt wird, dass man auch noch mit ihr spricht. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr schönes Ritual im Vergleich zu dem, was wir in unserem Kulturkreis machen.
Vielen Dank, Herr Michalk, für die Schilderung. Und bei mir in der Sendung nach wie vor zugeschaltet ist Svenja Gerhardt als Juristin und Paartherapeutin, betreut sie Hilfesuchende, Beratensuchende für den Verband Binationaler Familien und Partnerschaften. Und im Bundesverband arbeitet auch Sidonie Fernot ehrenamtlich als Vorsitzende. Und Sie, Frau Fernot, würde ich gern fragen, Sie hatten es ganz am Anfang schon mal angesprochen, wenn Kinder dann in eine Beziehung kommen, dann ändern sich grundsätzlich ja sowieso schon mal ganz viel. Aber was bedeutet das für Paare aus unterschiedlichen Kulturen? Da muss man sich dann so ein bisschen einstellen. Welche Werte, welche Traditionen, welche Riten wollen wir leben?
Genau, das heißt, da beginnt nochmal ein ganz neuer Aushandlungsprozess für den Fall, dass man vorher nicht drüber gesprochen hat. Ne? Also auch die Frage, mit was für einer Religion beispielsweise soll unser gemeinsames Kind eigentlich aufwachsen? Wenn der eine Partner beispielsweise christlich ist, der andere nicht, sollen so Feste gefeiert werden wie Weihnachten oder Ostern? Soll das Kind mit in die Kirche gehen? Was ist mit anderen religiösen Feiertagen? Sollen die zeitgleich mit begangen werden? Soll das Kind getauft werden oder lieber nicht? Das ist ein Beispiel. Ne? Und das andere, das hatte ich ja schon erwähnt, sind die Sprachen. Ne? Muss das Kind überhaupt eine bestimmte Sprache können? Oder herrscht immer noch die Idee vor, dass zu viele Sprachen Kinder verwirren und man bleibt lieber erstmal bei Deutsch? Was auch noch ein großes Thema ist, das fiel mir übrigens erst auf, als wir über das Thema Rassismus gesprochen haben. Wir haben viele schwarz-deutsche Gruppen, das heißt, wo ein Elternteil weiß gelesen ist, der andere schwarz. Und bei den Kindern, die auch schwarz gelesen werden, da kommen dann auch nochmal ganz neue Themen auf, vor allem auch bei dem weißen Elternteil.
Mhm. Dann vielleicht auch, wenn das Kind ins System sozusagen kommt, vielleicht ins Bildungssystem mit Kita, mit Schule und so weiter. Frau Gerhardt, gerade bei der Erziehung von Kindern spielt ja auch eine ganz große Rolle, mit welchen Werten bin ich eigentlich groß geworden? Ist da zum Beispiel jemand leistungsorientiert oder eher streng? Welchen Stellenwert hat Familie so insgesamt? Also man muss ganz viel mit Kindern dann nochmal für sich als Paar neu entdecken. Und wie kann ich mir da Hilfestellung suchen? Wie vereinbare ich da vielleicht Dinge, die gegensätzlich sind?
Dinge, die gegensätzlich sind, es klingt so ein bisschen nach, ich habe die Position A, ich habe die Position B. Mhm. Da geht es eben darum, miteinander auszuhandeln, zu besprechen, was ist mir denn tatsächlich wichtig. Also wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, dieses Wort Reflexion. Reflexion darüber, über mich selbst, mich als Person, meine Werte. Was habe ich als wichtig und als prägend empfunden in meiner Kindheit? Was würde ich gerne meinen Kindern mitgeben? Wenn das beide Elternteile tun, dann wird es wahrscheinlich nicht so viele konfliktbehaftete Punkte geben, sondern den unterschiedlichen, dem jeweiligen Elternteil ist wahrscheinlich was anderes wichtig. Wenn es doch gegensätzlich sein sollte, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, gibt immer mal so die Fragen der Religion, der Frage der Taufe, soll ein Kind getauft werden. Manche entscheiden sich dann zu sagen, okay, dann entscheidet eben das Kind ab einem bestimmten Alter selbst, möchte es getauft werden.
Also da so Lösungen zu finden, mit denen alle mitgehen. Wobei ja auch da, wie eben auch beim Thema Ehe, was wir schon mal hatten, auch die jeweiligen Herkunftsfamilien ja durchaus ein Wörtchen mitsprechen möchten zumindest. Mhm.
Genau, die Familien können durchaus genauso wie die Umgebung, also Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, auf ein Paar, auf eine junge Familie natürlich einen gehörigen Druck ausüben. Der Vorteil für binationale Paare ist, die schweißen sich dann sehr eng zusammen und grenzen sich so ein bisschen ab, weil häufig sind es ja so Fragen nach, das schaffen die sowieso nicht, die sind so unterschiedlich, wie soll das gehen? Die schaffen es dann gerade eben doch, miteinander gut zu kommunizieren und sich abzugrenzen und ihren eigenen Weg zu gehen und sind dadurch im Vorteil, weil sie darüber nachgedacht und gesprochen haben, wie sie das Leben miteinander gestalten wollen.
Also es ist doch eine gehörige Portion Kommunikation, die da definitiv gefragt ist. Ganz am Anfang hatten wir das ja auch schon mal als Thema.
Ja.
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 Ich hatte noch einen Hörer, der uns geschrieben hat und auch nochmal, weil wir gerade bei den Kindern waren, auch nochmal an die eine ganz andere Lebenshälfte erinnert, der geschrieben hat, dass er festgestellt hat, dass im fortgeschrittenen Alter, wenn man sich dann entschieden hat, erstmal den Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlegen, aber später dann, vielleicht so im Rentenalter oder im Pensionsalter, die Sehnsucht nach der Heimat wieder ordentlich zunimmt. Ist das eine Erfahrung, die Sie teilen können, Frau Gerhardt?
Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann. Es wird immer mal wieder thematisiert. Es ist wohl auch so eine, wird immer mal wieder diskutiert, dass man auch mit zunehmendem Alter eine erlernte Sprache verliert und die ursprünglich, also die Muttersprache deutlicher hervortritt und dieses Heimwärtsstreben in das, was man als jugendlicher Mensch gesehen hat, ist ja so eine verständliche Hinwendung zum Leben selbst. Man merkt jetzt, okay, man ist vielleicht in einem fortgeschrittenen Stadium des Lebens und sucht, wünscht sich auch ein Stück weit zurück an den Ort, an dem man noch jung war, gesund war, glücklich war. Mhm. Das ist für viele Paare ein Thema, weil viele Paare auch eben nicht nur vereinbaren, sie wollen in Deutschland leben oder einem anderen Staat, sondern viele Paare wandern von einem Staat in den anderen, auch aufgrund von einer Erwerbstätigkeit.
Wir haben eine Hörerin, die ich gerne mit in die Runde nehmen wollen würde. Caroline Dott aus Dresden hat uns erreicht. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Dott, wie groß ist die Sehnsucht Ihres Partners? Ich kann lesen, dass der aus Syrien stammt, die Sehnsucht in seine Heimat wieder zurückzukehren. Oder ist das gar kein Thema bei Ihnen?
Er vermisst sein Land sehr. Vor allem die Kultur, also die Spontanität, die Wärme. Auch diesen großen Kontext, halt in einer Großfamilie zu leben. Und in der Theorie würde er, glaube ich, sehr gerne in einem, ich sage mal, südlichen Mittelmeerland leben. aber wir genießen schon auch die Vorteile des Lebens in Deutschland, also die Planbarkeit, einen guten Job zu haben.
Jetzt können Sie.
Und im Moment ist in Syrien natürlich immer noch die Lage so instabil, dass er sich es konkret gar nicht vorstellen kann, dort zu leben.
Jetzt können Sie ihm Wärme hier in Deutschland, gerade im Herbst, jetzt geht es wieder los, mit der kalten Jahreszeit nicht unbedingt bieten. Aber was Was tun Sie gemeinsam, damit diese Sehnsucht oder vielleicht auch die Bedürfnisse, die da dahinter stecken, zu stillen?
Ja, also wir achten sehr darauf, dass wir einen Freundeskreis haben, in dem wir auch syrische Freunde treffen. Seine Eltern sind glücklicherweise in Dresden und sein Bruder auch. Also wir pflegen sozusagen enge familiäre Beziehungen. Ich versuche, die arabische Sprache zu lernen, was mal besser und mal schlechter klappt. Ja, und wir versuchen halt alles, was sozusagen uns betrifft als Paar oder auch unsere kleine Familie auszudiskutieren und können halt und wollen auch nichts als selbstverständlich nehmen, was halt für viele deutsche Familien selbstverständlich ist. Ne? Also zum Beispiel, es ist vielleicht banal, aber deutsche Familien legen großen Wert auf einen Rhythmus. Ne? Also ein Kind braucht einen Rhythmus, äußere Bedingungen, die fest sind, wir gehen um 8 ins Bett und so weiter. Das ist für eine syrische Familie vielleicht nicht nur irritierend, sondern auch geht dem Leben entgegen. Also wir haben doch abends noch uns spontan getroffen um 8 Uhr. Warum kann das Kind jetzt nicht bis 23 Uhr mit rumspringen? Mhm. Und solche in Anführungszeichen Kleinigkeiten müssen wir dann halt ausdiskutieren und wollen das auch. Aber genau, so versuchen wir halt seinen Anteil mit in unsere Familie zu bringen und auch unserer Tochter natürlich zu vermitteln.
Ja, also diesen Anteil vielleicht ist länger wach bleiben durchaus auch mal drin. Wo sehen Sie noch, wo Sie die Riten oder Traditionen Ihres Mannes mit ins Familienleben mit Ihrem Kind einbeziehen?
Beim Elften ganz konkret. Er spricht nur Arabisch mit unserer Tochter. Ja, wir versuchen eben spontan zu sein, das hatte ich schon gesagt. Wir versuchen eben die Großfamilie, soweit es geht, eben mit einzubinden. Das ist aber auch nicht immer leicht, weil wir eben sehen, dass die Erziehung, so wie er sie selber erlebt hat und so wie sie auch bei unseren Freunden eben praktiziert wird, teilweise gar nicht unseren Wertvorstellungen entspricht. Das heißt, das ist so teilweise Wunschvorstellung und teilweise können wir es realisieren. Da ist es halt so, dass vielleicht weniger reflektiert wird, so im syrischen Freundeskreis, wie man eben mit Kindern umgeht. Und das ist für uns sehr schwer, weil wir es einerseits nicht abwerten wollen und versuchen zu sagen, okay, das ist halt auch Teil der Kultur. Aber andererseits versuchen wir eben auch, dass sie das, also einerseits soll unsere Tochter das so miterleben, diesen Umgang mit Kindern, und andererseits müssen wir uns auch irgendwie davon abgrenzen, weil es eben Dinge gibt, die wir auch nicht machen wollen.
Mhm. Frau Fernow, genau, Abgrenzung war das Wort, das Stichwort, was ich gerade so im Kopf hatte, als ich unserer Hörerin Frau dort zugehört habe. Es geht darum, sowohl sich nach außen hin abzugrenzen, als auch nach innen hin genau zu wissen, wo sind hier eigentlich meine Grenzen, was möchte ich gerne in der Beziehung und was will der andere, wo kann ich kompromissbereit sein?
Also ja. Natürlich. Mhm. Ich glaube, so habe ich die Frau dort auch verstanden, dass es tatsächlich sehr lange Aushandlungsprozesse sind, die das Paar in dem Fall ja aber auch gerne eingeht.
Okay, dann sage ich vielen Dank, Frau Dott, dass Sie angerufen haben unter der 00800 4464 4464. Und wir haben jetzt hier so viel schon gesprochen über Hürden und Aufgaben, die binationale Paare haben. Ich würde gerne nochmal den Fokus zum Schluss der Sendung auf Ressourcen und Kompetenzen solcher Partnerschaften legen. Ich habe als Zitat auf Ihrer Seite, Frau Fernow, gelesen, binationale Familien könnten für uns alle ein Vorbild sein, denn, Zitat, sie leben im Kleinen oft das erfolgreich, was wir in unserer Gesellschaft sehr gut gebrauchen könnten, nämlich eine Offenheit, ein Aushalten, ein Aushandeln, und davon hatten wir es ja auch ganz viel, und gemeinsam etwas Neues schaffen. Wo würden Sie denn die Stärken von binationalen Partnerschaften sehen, auch wenn das natürlich immer auch was Individuelles ist?
Ja, aber es ist doch genau das, nämlich, dass die Paare es geschafft haben, Dinge, die vielleicht für viele Außenstehende erstmal widersprüchlich sind, in ihren Alltag zu vereinen. Also das können verschiedene Religionen sein, verschiedene Sprachen sein, verschiedene Denk- und Handlungslogiken. Und das Schöne ist, dass wir sehen, es kann funktionieren. Und vielleicht, wenn es im Kleinen ja so oft auch so gut funktioniert und so bereichernd ist für so viele Menschen, kann es dann nicht auch im Größeren funktionieren.
Mhm. Und Frau Gerhardt, ich habe auch so ganz viel gerade bei der Hörerin gehört, wie viel Kompetenzen sie sich im Grunde genommen im Laufe dieser Partnerschaft erworben hat. Also einmal dieses interkulturelle Denken, aber auch das gemeinsame Aushandeln hatten wir ganz viel, die Neugier weiterhin. Was haben Sie noch so gehört, auch im Laufe dieser Sendung jetzt, was nochmal klar macht, was für eine Bereicherung eine binationale Partnerschaft auch sein kann?
Also mir ist jetzt so in der letzten Stunde quasi auch nochmal klar geworden, das ist ein zukunftsweisendes Modell. Mhm. Das miteinander aushandeln, das neugierig sein am Anfang auf etwas, was mir fremd erscheint, offen sein, eine neue Sprache zu erlernen. Wir wissen, unser Leben wird immer globaler. Wir bleiben nicht mehr zwangsläufig an einem Ort, in einem Land, sondern wir sind doch in Bewegung. Und das zeigen binationale Paare sehr schön als Modell. Wie kann es gelingen, nicht nur vielleicht hier in Deutschland, sondern auch Deutsche in einem anderen Land mit anderen zusammenzuleben und friedlich zusammenzuleben?
Mhm. Offensichtlich schafft das Stefan Gatt. Der hat uns aus Kleeberg erreicht, wenn ich das hier richtig lese. Schönen guten Tag, Herr Gatt.
Ja, schönen guten Tag, Stefan Gatt, aus Kleeberg mit C und Doppel-E, genau,
okay. Mittelhessen. Ja, 35 Jahre, lese ich, sind Sie mit einer Südamerikanerin verheiratet. Wie friedlich, wie viel Vorbild sind Sie so oder können Sie sein in Ihrer Beziehung für uns alle?
Also Vorbild weiß ich gar nicht. Ich bin ein bisschen in der Sendung hängen geblieben, als der Begriff Rassismus so stark reflektiert und benannt wurde. Und da ist mir so aufgefallen, dass wenn ich da so besonders drauf schaue, dann schaue ich vielleicht bei Paaren auf das Trennende, auf das Unterschiedliche, auf die Unterschiedlichkeit der Kulturen. Und bei uns, also zwischen meiner Frau aus Peru und mir, wir versuchen so das Teambuilding zu machen, also so, ich sag mal, das Pragmatische, also so das Verbindende eher in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß, dass meine Frau bestimmte Dinge besser kann, sie weiß, dass ich bestimmte Dinge besser kann und das nicht so sehr hinsichtlich eines Gefälles zu sehen, wobei ich jetzt diese einzelnen Aspekte, die da reflektiert wurden, gar nicht in Frage stelle. Mhm. Es war für mich nur dass ein bisschen dieser Blick gefehlt hat, wo ich sozusagen das, vielleicht auch das Verbindende mal so in den Vordergrund stellen könnte.
Das heißt, wie haben Sie es denn geschafft, diese Gemeinsamkeiten erstens kennenzulernen und dann auch zu würdigen und vernünftig in Ihren Alltag für Sie beide offensichtlich so, dass es erfolgreich ist, einzubinden?
Also eine Sache ist vielleicht die, wir haben uns in Peru kennengelernt und jetzt leben wir in Deutschland und wir haben uns kennengelernt in einer Zeit, als es noch praktisch kein Internet gab und man nicht telefonieren konnte, also beziehungsweise schon, aber dann hat die Minute 4,50 Mark gekostet und damals war ich noch Student, da hätte ich mir das nicht leisten können. Wir haben also Briefe geschrieben, also es war so eine Entschleunigung auch, also wir haben uns zwar in den ersten 3 Jahren immer wieder gesehen, aber ich habe weiter studiert und wir haben beide Theater gespielt und wir haben uns auf der Bühne kennengelernt. Und ich glaube, was schon vorher in der Sendung gesagt wurde, das gegenseitige Interesse füreinander und auch für die Kultur des jeweils anderen und auch, wie gesagt, dass wir beide Sprachen sprechen, ist sehr wichtig. Und auch dieses Reflektieren, was so eigentlich zum Beispiel, was meiner Meinung nach alle Paare tun könnten, also Tisch und Stuhl ist relativ schnell klar, aber so über Begriffe wie, weiß ich nicht, Treue, Vertrauen, Freundschaft, Gott und solche Dinge, mal zu durchzudeklinieren, was das heißt. Mhm. Und dadurch, dass wir 2 verschiedene Sprachen gesprochen haben und meine Frau oder wir beide ja die jeweils andere Sprache gelernt haben, war es so, dass wir uns jeweils sehr ausführlich mit viel Kommunikation unterhalten haben, was das denn bedeutet. Und ich glaube, das könnten eigentlich alle nicht binationalen Paare auch tun, weil die merken dann erst, sagen wir mal, dass Treue zum Beispiel, dass jeder ein anderes Konzept davon hatte, wenn das dann im Handeln klar wird. Und da, glaube ich, ist so ein vielleicht, dass sich Paare oder wenn Menschen sich begegnen, sowieso als unterschiedliche Kulturen begreifen, weil jedes Individuum hat eine andere Sozialisation Und dadurch eigentlich, dass man sagt, ja, wir müssen uns mal zu einem interkulturellen Gespräch zusammenzusetzen. Und wenn man scheinbar ähnlich oder gleich ist, merkt man die Unterschiede vielleicht erst dann, wenn es zu spät ist. Das wäre vielleicht so eine Botschaft, die ich mitbringen wollte.
Okay. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Botschaft und für Ihren Anruf. Ist da als Anregung was dabei, was, wie ich gerade gehört habe, eben nicht nur binationale oder multinationale Paare für sich aufnehmen können? Reden hilft, das Interesse für den anderen und sich einfach klar werden, was wir an Gemeinsamkeiten haben. Frau Gerhard, das habe ich gerade rausgehört und das ist im Grunde genommen das, was wir alle aus dieser Sendung mitnehmen können. Was nehmen Sie noch mit? Einen tiefen Seufzer.
Ja, einen tiefen Seufzer. Ich kann es so jetzt gar nicht beantworten. Was nehme ich mit? Also ich nehme mit eine rege Diskussion, die mir auch nochmal den einen oder anderen Punkt gegeben hat, genauer hinzugucken. Ich hänge auch noch so ein bisschen an dem Punkt Rassismus. Also da nehme ich schon noch mal was mit.
Und Frau Fernow, Sie haben viel beigetragen dazu, gerade dass wir auch noch mal über Riten und Traditionen und so gesprochen haben. Was ist für Sie das Wichtigste, vielleicht auch von den Hörern, was wir gerade gehört haben, wo Sie sagen, das könnte eine Chance sein für alle von uns?
Also ich finde schön, und das finde ich immer wieder schön zu sehen, auch bei den Paaren, die bei uns in die Beratung kommen, wie gut es doch funktioniert. Also oftmals sind es ja Kleinigkeiten, woran die Paare sich dann aufhängen, die nicht gut funktionieren, ja. Aber im Großen und Ganzen dieses sich aufeinander zubewegen und das Offensein füreinander, das ist total schön und das ist auch das, was mich immer wieder motiviert an meinem Ehrenamt.
Und das sagen wir nochmal, Sie sind im Verband für binationale Partnerschaften und Familien zuständig. Wir hatten auch einige Anfragen, die sich nochmal mit speziellen Fragen an uns gewendet haben. Da erreichen Sie beim Verband definitiv Fachleute, die Ihnen weiterhelfen können, jederzeit. Ich sage herzlichen Dank. Zwei Kulturen, eine Familie. Wir haben hier in der Lebenszeit heute über multikulturelle Partnerschaften gesprochen. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, die teilgenommen haben, uns ihre Geschichten erzählt haben und natürlich auch bei den Gesprächsgästen, die ganze Zeit dabei waren. Svenja Gerhard war das und Sidonie Fernow vom Bundesverband Binationaler Familien und Partnerschaften. Herzlichen Dank. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für Ihr Interesse und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Danke.